Paukenschlag zum Jahresende. Das hätten wir auch nicht gedacht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK zur Jahresendfolge. Und ja, wie soll man sagen, manchmal kommt es anders, als man denkt. Nicht wahr, Michael?
Ganz genau so ist es. Grüß dich, Julian.
Hi, danke dir, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Warum reden wir jetzt hier so komisch? Eigentlich war jetzt geplant, dass wir beide mutmaßlich uns langsam auf den Heimweg machen. Bisschen freudetaumelnd, denn am Tag, an dem wir das aufnehmen, ist der Vorabend von Heiligabend, also der 23.12.
Richtig. Ich bin eigentlich gedanklich auf dem Weihnachtsmarkt, treffe mich da mit Freunden und muss mal schauen, ob ich das heute jetzt noch so alles hinkriege.
Warum schimpfen wir denn so? Gestern Abend wurde bekannt, dass Enis Hayri, der technische Direktor des FCK, zum Jahresende als in diesem Amt aufhört. Macht nicht mehr weiter.
Ganz genau, so sieht's aus. Und das an sich ist ja, jetzt, das kann man ja machen, das ist ja auch alles in Ordnung, aber man muss es vielleicht nicht klammheimlich 2 Stunden nach dem letzten Heimspiel des Jahres machen, gleichzeitig 2 Tage vor Heiligabend.
Und dazu noch 2 Wochen, nachdem wir uns eigentlich schon aus Urlaubsgründen und anderen Gründen in einer Jahresendfolge dem Jahr schon gewidmet haben, die dann mit diesem Ganzen, was wir jetzt hier vorab präsentieren, online gehen wird und die ihr euch gleich im Anschluss anhören könnt. Ja, deswegen machen wir jetzt noch einen kurzen Rundumschlag, was aktuell los ist, weil da kommen wir jetzt nicht mehr drum rum.
Ganz genau, so schaut's aus. Vielleicht auch nochmal zum Hintergrund für die Leute, es war ja gestern das Heimspiel gegen Köln. Und vielleicht auch mal ganz kurz erzählen, wie da so die Arbeitsweisen sind. Nach dem Spiel sind wir halt alle gefordert als Journalisten, Interviews, Texte schreiben und so weiter. Das war dann in etwa so, dass ich um 18 Uhr mit allem fertig war im Stadion, mich dann auf den Heimweg gemacht habe und das Tagewerk vollbracht schien und im Kopf das Ganze für mich abgehakt war. Und als ich zu Hause ankam, lirum larum, siehe da, kommt eine Meldung, dass Enis Hayri seinen Rücktritt vor der Mannschaft verkündet hat. Dann noch eine kleine Abendschicht, ein bisschen rumrecherchiere, muss man dann mal gucken, ob diese Meldung auch stimmt, die dann irgendwie aufgetaucht ist, muss ich das irgendwie bestätigen lassen. Und ja, und so war es dann. Und dann heute natürlich die ganze Aufarbeitung, die ganzen Hintergründe dazu, ja, die jetzt den Tag vor Heiligabend ein bisschen hektischer als geplant gemacht haben.
Aber was man im Großen und Ganzen sagen kann, was wir gleich präsentieren werden in der Folge mit dem Kollegen Marek Nepomucki, der ist ja neben dir zusammen der 2. FCK-Reporter im Team, ändert es nichts daran, wie wir auf das Jahr zurückblicken, und da ändern auch die letzten beiden Spiele nichts daran, das 1-5 in Darmstadt und eben das 0-1 gegen Köln. Denn man muss trotz allem sagen, der FCK ist dennoch in Schlagweite zur Tabellenspitze, Platz 9, sind aber gerade mal 4 Punkte auf 1.
Nee, es sind 5 Punkte auf den ersten Platz, aber es sind 3 Punkte auf den 2. Platz. Also ein Sieg zum direkten Aufstieg. Und wenn das Spiel gestern gegen Köln, gegen den jetzigen Tabellenführer, gewonnen worden wäre, wäre der FCK Herbstmeister gewesen. Also es ist schon wirklich sehr verrückt. Und deswegen haben die letzten beiden Spiele natürlich eine Auswirkung, weil es keine Punkte gab, aber jetzt in der Gesamtbetrachtung der Entwicklung der vergangenen Monate keine große Auswirkung aus meiner Perspektive. Und letztlich ist es auch so, dass natürlich jetzt diese Meldung von Enis Hayri alle überrascht hat, auch mich. Ich habe das zu diesem Zeitpunkt nicht kommen sehen. Aber es wird jetzt sozusagen den FCK nicht erschüttern. Also diese Personalie wird jetzt nicht dafür sorgen, dass alles aus dem Gleichgewicht gerät. Da ist außenrum in den letzten Monaten so viel sehr stabil gewesen, dass das jetzt nicht riesige Auswirkungen haben wird.
Das schreibst du ja auch in deinem Kommentar, und der Kollege Nepomucki befasst sich gerade, während wir hier sprechen, mit einem größeren Stück, mit Herrn Hayri. Beides wird, wenn ihr das hier hört, schon online sein. Deswegen betrachte das doch hier als ein bisschen als erweiterten Nachrichten-Input. Und was ich eben noch sagen wollte mit den Punkten, wie viel der FCK Rückstand hat und so weiter und so fort. Wie gut, dass hier einer ist, der Ahnung hat und nicht nur so tut.
Ja, der oft so tut, aber ab und zu auch mal einen Treffer des Glückes hat. Und das war wohl jetzt gerade bei mir der Fall. Ich habe die Tabelle nicht vorliegen, aber so irgendwie im Kopf gehabt. Aber du hast ja gecheckt, dem Smartphone sei Dank, der modernen Welt, da kann man das schnell alles überprüfen. Und siehe da, der Wilkening, man mag es kaum glauben, hätte er recht gehabt.
Gerade habe ich kein Netz.
Aber es stimmt. Und wenn es nicht stimmen sollte, dann fühlt euch aufgerufen, mich zu kontaktieren, mich anzuschreiben und mir zu erklären, warum ich ungeeignet als FCK-Reporter bin.
Und allen Wut und Hass loszuwerden. Nein, kein Wut und Hass, denn wir haben ja bald Weihnachten, deswegen lasst euch gut gehen und hört einfach weiter, denn jetzt kommt der Jahresrückblick. Viel Spaß damit.
Genau, von mir auch frohes Fest an alle. Genießt die Feiertage, genießt auch ein bisschen die fußballfreie Zeit. Uns wird der Fußball schnell genug wieder einholen. Und ja, jetzt viel Spaß mit unserer Rückblickfolge.
Heute ist die Hütte voll. Bei mir sind Michael und Marek, unsere FCK-Reporter. Grüßt euch.
Hallo, lieber Julian.
Grüß dich, Julian.
Das Jahr ist zu Ende und wir machen mal was richtig Innovatives, was noch keiner sonst gemacht hat. Kein TV-Sender, kein gar nichts. Wir blicken auf das vergangene Jahr zurück und lassen die schönen Momente Revue passieren. Wie klingt das?
Grandios.
Ich hätte es nicht besser formulieren können, wenn ich es irgendwie probiert hätte, aber sowieso habe ich ja keine Chance, da heranzureichen, was du so erzählst.
Ach, das schmeichelt mich. Hey, wir sind
hier. Aber ich muss gleich direkt was erzählen, weil das ja die Hörer alle nicht sehen können. Wenn Julian zum Podcast bittet, dann baut er das Equipment in der Regel an so einem langweiligen Bürotisch auf. Und heute zur Feier des Tages, weil das Jahr jetzt sich dem Ende neigt und weil wir heute zu dritt sind, sitzen wir hier auf einem schönen Sofa.
Auf einem Ledersofa, möchte ich sagen. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Man könnte auch vielleicht sagen, vielleicht steht es bei der Rheinpfalz im Keller rum. Man weiß es nicht. So, wir blicken auf das Jahr zurück und natürlich mit einer gehörigen Portion FCK mit dabei, logischerweise, wenn das hier ein FCK-Podcast ist. Deshalb ganz direkt die Frage, wie schaut ihr auf 2024 mit einer FCK-Brille zurück?
Marek darf anfangen.
Ich könnte jetzt einen Witz machen. Ich habe noch eine Gleitsichtbrille an. Ich habe es alles nicht so scharf gesehen. Aber ich würde sagen, es war ein ambivalentes Jahr. Die erste Jahreshälfte mit Ligabetrieb. Sehr viel Zittern, sehr viel nervenaufreibend. Dann mit dem Höhepunkt Pokal. Und das zweite Halbjahr Neuanfang mit bislang einem ordentlichen Saisonverlauf.
Michael?
Tja, ist natürlich jetzt für mich schwer, weil ich natürlich immer noch was anderes finden muss. Ich kann die Saison ja auch nicht verändern. Die erste Saisonhälfte bleibt natürlich durchwachsen, also auch in meiner Sicht. Fast mehr noch, das war im Rückblick, glaube ich, wenn man so ein bisschen drauf guckt, das hat sich fast so ein bisschen wie Chaos angefühlt. Ne? Irgendwie, also da ist völlig die Ordnung im Verein verloren gegangen und die haben irgendwie nur noch darauf gehofft, dass da irgendeiner kommt. Da sprechen wir später bestimmt noch drüber, irgend so ein alter Trainertyp, der diesen Verein vor dem sportlichen Untergang bewahrt. Und dann im Gegensatz dazu ist jetzt irgendwie, finde ich, mehr Struktur im Club spürbar geworden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es sportlich jetzt ein bisschen in besseren Bahnen läuft. Aber ja, irgendwie macht der Verein insgesamt jetzt einen deutlich besseren Eindruck.
Du meinst natürlich die erste Jahreshälfte, nicht Saisonhälfte. Denn da war ja noch die Saison 2023-24, die Vorsaison.
Du hast vollkommen recht.
Wo insgesamt drei Cheftrainer auf der Bank das Sagen hatten, namentlich Dirk Schuster, Dimitrios Gramotzis und Friedhelm Funkel. Wir kümmern uns um die letztbeiden genannten, Gramotzis und Funkel, denn die beiden waren 2024, auf das wir ja hier zurückblicken, im Amt. Ich würde euch beiden da auch anschließen. Ich meine, im Endeffekt ist es ja offensichtlich so, dass es Abstiegskampf war, dass da immer wieder mal Zittern angesagt war, dass im Club ein bisschen auch Unruhe herrschte. Ich meine, immer wenn halt ein Trainer gewechselt wird, was ja dieses Jahr auch der Fall war. Genau. Und dann eben jetzt diese Stabilisierung, Steigerung, Leistungssteigerung, wie man es nennen möchte. Aber ich würde sagen, wir reden nicht um den heißen Brei herum. Ich habe mir ganz ohne freundliche Mithilfe von Michael vier Überthemen überlegt, an denen wir uns entlanghangeln. Und ich würde sagen, wir gehen das chronologisch mehr oder weniger durch, nämlich Thema 1, Abstiegskampf.
Da.
Genau, darauf habe ich gewartet, vielen Dank. Und da geht es nämlich mit Dimitrios Gramotzis los. Er kam ja Ende letzten Jahres, 2023, dementsprechend ins Amt als Nachfolger von Dirk Schuster. War ja damals von Anfang an ein bisschen kritisch gesehen. Wie blickt ihr denn darauf zurück? Auf die Amtszeit, die sich ja eben noch in dieses Jahr hingezogen hat.
Soll ich mich jetzt revanchieren mit dem Anfang? Im Anfang, haha. das ist aus meiner Sicht wirklich ein bisschen schwer zu bewerten. Wenn man rückblickend drauf schaut, und sich die Bilanz anschaut und auch anschaut, in, was ich gerade sagte, in welchem haltlosen Zustand irgendwie diese Mannschaft dann übergeben worden ist, kann man es als Fehler bewerten, muss man vielleicht sogar. Ich würde trotzdem nochmal darauf hinweisen, das letzte Spiel unter Gramozis war das 1-2 gegen Paderborn zu Hause. Wenn ihr euch noch daran erinnert, das war in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht fast die beste Leistung des FCK, die ich in einem ganzen halben Jahr gesehen habe mindestens. Das war wirklich super gegen eine sehr gute Mannschaft, 1-0 geführt. Und danach ist es halt gekippt, das Spiel, und dann auch die Stimmung im Stadion und dann war der Trainergeschichte. Ich will damit sagen, es hängt halt immer wirklich eng zusammen. Und B, es war nicht, also das war alles nicht so schlecht, was Dimitrios Gramotzes so als Idee hatte. Es hat halt nicht sofort und immer funktioniert. Und er ist ein bisschen daran gescheitert, glaube ich, dass ich weiß nicht, welcher Trainer in dieser Phase das hätte besser oder gut machen können für den FCK. Also in der Situation, in der der Club da war.
Also ich muss aber Michael noch ergänzen, Paderborn war zweifelsohne eine klasse Leistung, erste Halbzeit, aber wir müssen auch das Pokalspiel in Berlin noch nehmen. Da haben sie ja 3-1 gewonnen bei der Hertha, ich glaube, es war das Viertelfinale, Michael Lu war es im Stadion. Und das war ja eine souveräne Leistung. Also es war sehr stark, sehr strukturiert und die Mannschaft konnte schon Fußball spielen, aber vielleicht haben sie es zum richtigen Zeitpunkt nicht auf den Punkt gebracht und dann muss man zurückblicken, kann man jetzt sagen, es war ein Fehler, aber du musst halt auch mal schauen, wer war denn zum damaligen Zeitpunkt frei auf dem Markt. Es geistern ja die Namen Enrico Maaßen, Schiele, Wimmer, Reis, Gramozis und wir kennen die Vertragsdetails nicht, wir wissen nicht, wer frei war, wer welche Forderungen gestellt hat und am Ende fiel die Wahl auf ihn und ich glaube, Michael kann das auch sagen, dass er menschlich ein feiner Kerl war. Er war immer gesprächsbereit, er war kritikfähig, er war korrekt. Aber er war vielleicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.
Und wenn ich da das nochmal kurz komplettieren darf. Also bei Dimitrios Gramozis stand ja von Anfang an so dieses Vetterles-Wirtschaft-Vorwurf im Raum. Ne? Weil Thomas Heng da einen geholt hat, den er irgendwie von früher kannte, mit dem er zusammengespielt hat. Und überhaupt, und das geht ja nicht. Ich erinnere nur daran, also diese Diskussion gab es ja und das war immer ein Grund, warum Gramozis so kritisch gesehen wurde. Jetzt bei Markus Anfang war es ja genau das Gleiche im Sommer. Also der wurde verpflichtet und der hat auch eine gemeinsame Vergangenheit mit Thomas Heng. Entschuldigung, mit Thomas Hengen. Und da würde jetzt keiner sagen, das geht doch nicht, dass er nur seine Spezies holt, weil es jetzt halt gut funktioniert. Ne? Also das ist halt immer so diese Debatte, wie sie immer geführt wird.
Ich glaube, dass es gar nicht so einfach ist, wenn du einen Spezi holst und den nach 6 Wochen wieder entlassen musst. Da war ja bestimmt auch eine emotionale Verbundenheit zwischen zwischen Hengen und Gramozzi, Entschuldigung. Und dann holst du einen und musst den Fehler eingestehen und musst ihn wieder gehen lassen. Ich glaube, dass das nicht immer so einfach ist, wenn du da so eine Verbindung hast.
Ich meine, gut, Thomas Hengen ist jetzt nicht hier im Raum, aber ich würde mal einräumen, dass ich glaube, in dem Geschäft musst du auch mal die Emotionen irgendwann auf die Seite schieben und sagen, okay, Herr Gramozis, Demi, wie auch immer, es funktioniert nicht.
Ja, aber er hat ja damit auch ein Renommee verloren. Ne? Wir erinnern uns, er wurde Don Heng genannt, weil jeder Transfer gesessen hat, alles lief wunderbar mit Schuster. Und dann kam jetzt dieser Fehlgriff Gramozis und dann es kamen dann auch da schon Rufe laut, Hengen wackelt, Hengen sollte auch gehen und hin und fort. Und es war nicht so, dass er dann unantastbar war nach dieser Personalie.
Also wir halten fest, unter Gramozis war nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht. Um hier an der Stelle, ganz kurz Michael, um an der Stelle mal kurz den Andreas Brehme, der ja im Februar auch diesen Jahres verstorben ist, zu zitieren, hast du Scheiße am Fuß. Ist es vielleicht auch irgendwann so ein bisschen so ein Strudel, in den eine Mannschaft gerät, wenn es nicht läuft, dass es einfach halt, dann kassierst du halt mal ein Gegentor, das eigentlich nicht fällt.
Ja, absolut, also genauso ist es und genauso ist es dem FCK widerfahren, dieser Strudel. Und das war dann ja so ein zentraler Vorwurf, den ich in der vergangenen Saison der Mannschaft oft gemacht habe. Wenn du im Strudel bist, dann brauchst du halt Leute, die dich da rausziehen. Und die haben halt gefehlt über weite Strecken der Saison. Ne? Und deshalb ist es genau so gewesen. Die waren in dem Strudel drin, haltlos, habe ich es ja vorhin versucht zu umschreiben. Da war kein Halt zu spüren irgendwie. Ja, und dann hast du als Trainer natürlich auch schlechte Karten oder einen schweren Stand.
Wir haben ja jetzt eben schon gesagt, Gramozis war nicht alles schlecht. Friedhelm Funkel hat er dann von Gramozis übernommen und hat den FCK letzten Endes zum Ligaverbleib geführt. Wie habt ihr denn den Abstiegskampf erlebt?
Spannend, aber Marek, erzähl gerne du mal ein bisschen.
Ja, du hast schon ein Wort genannt, Chaos. Ich glaube, es war dann ja, Chaos mag sein, vielleicht sogar ein bisschen zu hochgreifend. Ich würde sagen, dünnhäutig waren viele. Ich erinnere an die Brandrede von Thomas Heng nach dem Elversberg-Spiel. Das war, glaube ich, die 2-1-Niederlage unmittelbar nach dem Pokalspiel. Die haben 3-1 gewonnen in Hertha. Eine überragende Leistung, Abendspiel. Und dann kommst du aufs Dorf, spielst in Elversberg, spielst Sonntagmittags, kein schönes Wetter und bist im Liga-Alltag und legst dann so eine Performance hin. Da ist ihm der Kragen geplatzt. Der ist ihm dann übrigens nochmals danach geplatzt in Berlin, als die Mannschaft da auch ziemlich lustlos zeitweise nicht immer aufgetreten ist. Der sprach dann von Ich-AGs, Ansammlungen und hin und fort. Also der hat dann schon viel harsche Worte gefunden. Und der Anker, Michael, in diesem Ganzen war Friedhelm Funkel. Der hat dann immer die Ruhe bewahrt und war immer so, stand über den Dingen und hat immer dran geglaubt, den Optimismus versprüht. Und ich glaube, wenn der in dieser Lage nicht da gewesen wäre und hätte auch vielleicht intern die ein oder andere Maßnahme getroffen, würde wahrscheinlich jetzt irgendwie gegen Osnabrück, Bielefeld und Cottbus spielen.
Da sind auch spannende Gegner, da wäre auch was los. Aber natürlich sind alle FCK-Fans froh, dass es anders gekommen ist und HSV, Köln und Schalke sind nochmal ein anderes Kaliber. Klar, Marek hat natürlich recht, dass am Ende Friedhelm Funkel die entscheidende Figur war, dass der FCK die Klasse noch gehalten hat, den Ligaverbleib gesichert hat, um es richtig auszudrücken. Ja, und also ich habe damals ziemlich schnell, haben wir auch, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ich glaube sogar in einem Podcast oder auch Marek und ich mal, dass Friedhelm Funkel genau oder dass Friedhelm Funkel eigentlich der Einzige ist, der in dieser Situation diesem Verein, in diesem Zustand, in dem er war, helfen konnte. Und trotzdem, wenn du jetzt mit Rückblick drauf schaust, dann hat er natürlich das Ziel erreicht und es war total wichtig, wie er es gemacht hat, aber irgendwie vorwärts orientiert war ja sein Handeln nicht. Ne? Er hat durch seine Aura, ich nenne es jetzt einfach mal so, ich finde den Begriff eigentlich ein bisschen doof, aber in dem Fall stimmt es, der ist irgendwie einfach da in den Raum gekommen, auf den Platz gekommen, zu den Fans gekommen und urplötzlich innerhalb von wenigen Sekundenbruchteilen haben alle Zuversicht gehabt, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist verrückt. Also wirklich kaum nachzuvollziehen gewesen. Und nur so war es eben möglich, dass diese Mannschaft ein Stück weit Halt findet, damit sie irgendwie sich über die Ziellinie schleppt.
Michael hat dann einfach als ein Wort genannt, Mannschaft. Funkel hat es ja dann auch geschafft, aussortierte Spieler, die Gramozis nicht mehr haben wollte, was ich damals schon sehr risikoreich finde, weil wenn du um die Zukunft spielst, um den Ligaverbleib und schneidest die Ressourcen weg, weil du mit dem und dem und dem nicht mehr arbeiten willst. In so einer Situation würde ich gucken, dass ich möglichst viele Alternativen habe und alle Spieler, weil jeder Spieler hat seine Qualität und die brauche ich vielleicht, die hat Funkel zurückgeholt. Und der Funkel blühte ein Ben Zolinski auf und wen machen wir jetzt? Der große Spieler ist Daniel Hanslik. Den hat er zwar erst spät reingeworfen in die Mannschaft, aber dafür hat er dann eine starke Leistung gebracht und ist jetzt spielt seine Runde die beste seines Lebens. Also das hat Funkel gekonnt. Er hat jedem das Gefühl vermittelt, er wird gebraucht und seine Leistung wird gebraucht, um eben dieses Ziel zu verwirklichen.
Friedhelm Funkel wird ja im Nachhinein so ein bisschen von den Fans auch als der Heiland oder als der Retter so stilisiert. Was ist da dran oder was ist auch im Nachhinein ein bisschen, ich sag mal, überzogen, schön geredet, eben dem guten Ende wegen?
Ja, beides stimmt. Also ich finde, er ist der Retter und trotzdem wird er natürlich, was ein Stück weit auch nachvollziehbar ist, überproportional gut gesehen, weil nicht jede Entscheidung von ihm war gut, nicht alles hat funktioniert, nicht in jedem Spiel unter ihm war die Mannschaft gut. Da gab es, also wir haben jetzt gegen Ende der Hinrunde ja noch einen Derby-Sieg gegen KSC gehabt und im Februar hat der FCK gegen KSC 0-4 daheim verloren. Das war wirklich in der zweiten Halbzeit ein Desaster. Das war auch unter Friedhelm Funkel, das war, glaube ich, sein zweites Spiel. Aber so ist es halt im Rückblick. Ne? Dann werden Leute wie Gramozis werden nur negativ gesehen, Leute wie Friedhelm Funkel werden nur positiv gesehen und in beiden Fällen stimmt es ja nicht.
Ja, Fakt ist, er war Retter, aber man muss jetzt auch sagen, er war oder er wäre für jetzt kein Visionär gewesen, aber er war auch Realist. Ich erinnere an die an die Rückkehr nach dem DFB-Pokalfinale, weil die Mannschaft auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern wurde gefeiert. Da hat er ja dann schon zum Abschied harsche Worte gefunden. Nicht direkt, sondern zwischen den Zeilen, dass der FCK einen Trainer braucht für ihn. Nach ihm, der ein dickes Fell haben muss, der seine Entscheidungen durchziehen muss. Also der hat da schon diese Missstände, die offenbar da geherrscht haben, hat er diplomatisch zwischen den Zeilen anklingen lassen. Das war realistisch. Aber ich glaube, dass er zu dem damaligen Zeitpunkt der richtige Mann war. Aber jetzt, um die Mannschaft nach vorne zu bringen, wäre er, so leid es mir tut, nicht der Richtige gewesen. Weil menschlich war das ein ganz, ganz feiner Kerl, wie Gramozis und Schuster vorher auch. Aber er hätte den FCK jetzt nicht nach vorne gebracht mit einer neuen Vision, glaube ich nicht.
Kann ich unterstreichen.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter zum Pokalfinale, dem Thema Nummer 2. Denn das ist ja auch mit dem Namen Friedhelm Funkel verbunden. Auch wenn er nur 2 Spiele beigetragen hat, sage ich mal in Anführungsstrichen, Gramozis und Schuster waren natürlich die ersten Runden im Amt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, kann man sagen. Erst einen Klassenerhalt geschafft, dann ins Pokalfinale gespielt oder erst den Arbeitssieg gefeiert, nämlich beim ersten FC Saarbrücken, den Pokalschreck der vergangenen Runde, auf dem berühmt-berüchtigten schlechten Rasen im Ludwigspark, den Drittligisten besiegt und dann eben gefeiert. Erstmals seit 2003 war der FCK wieder im Pokalfinale. Wir drei waren ja in Berlin und haben uns das angeguckt. Wie denkt ihr denn daran zurück?
Also ich würde es mit einem Wort mit 3 Buchstaben erstmal groß überschreiben. Wow. WoW. Ich bin ja Monimer. Und also, ne, deshalb jetzt nicht mit FCK-Herzblut grundsätzlich ausgestattet. Deswegen kann ich es neutral gut bewerten. Also das war eine tolle Performance, die dieser Verein, diese ganze Region da in Berlin 3 Tage lang, würde ich sagen, hingelegt hat. Ihr dürft mir gerne widersprechen. Aber das war insgesamt, also das war ein toller Auftritt. Also ich würde jetzt mal so ein bisschen ein paar Raketen, die da irgendwie durchs Stadion geflogen sind, also nicht Rauch, sondern Raketen, die durchs Stadion geflogen sind beim Anpfiff, da ausnehmen. Aber wenn man das abzieht, also was da in der Stadt los war, welche Atmosphäre da beim Fanfest in der Stadt herrschte, wie viele Leute da vor Ort waren, wie die gefeiert haben, die Art und Weise, wie die Mannschaft auch gespielt hat dann, wie die aufgetreten ist. Also Hut ab.
Außergewöhnlich. Du hast an diesem Wochenende gesehen, welche Strahlkraft dieser Verein hat, woher die Leute alle kommen und sind ja auch viele nach Berlin gefahren, ohne eine Karte zu haben. Einfach dabei zu sein, dieses Erlebnis, das sie wahrscheinlich nie wieder erleben werden, mitzubekommen, Teil dieses Sein. Und da hast du schon gesehen, auch wenn sie in der zweiten Liga spielen, es ist halt ein alter Club mit einer riesen Fanbase. Das war schon imponierend. Ich meine, der Michael war ja, oder mit ihr beide weiter bei Leverkusen auf der Fanmeile, da war ja, glaube ich, tote Hose im Vergleich zu Lautern. Wenn du den Breitscheidplatz gesehen hast, das ging ja der Punk ab. Die anonyme Gitarristen haben gespielt, die Straßen waren zum Teil gesperrt, weil einfach so viele Leute dort waren und der FCK hat es mit einem Zehntel der Belegschaft organisiert im Vergleich zu Leverkusen. Das hat dann im Nachklapp der Thomas Heng gesagt, die haben 46 angestellt, Leverkusen 450 oder 500. Und da muss man schon sagen, Respekt vor dem, was da mit einer Rumpfmannschaft auf die Beine gestellt wurde.
Jetzt muss ich kurz reingrätschen zur Ehrenrettung von Bayer Leverkusen ein Stück weit. Julian und ich waren am Freitag beim Fanfest von Bayer Leverkusen, was aber dann noch gar kein Fanfest war, weil das dort nur am Samstag stattgefunden hat. Deswegen war da am Freitag nichts los. Am Samstag war ich dann ja nochmal dort und da war schon auch was los. Also die haben schon auch eine gute Party gemacht. Die hatten ja auch wirklich viel Grund dazu, letztes Jahr Party zu machen. Also man muss wirklich sagen, die Leverkusen haben das auch echt gut gemacht. Aber beim FCK war es halt irgendwie schon noch mehr und emotionaler. Und da hat man spürt einfach da, man hat es speziell in Berlin gespürt, dass da irgendwie dieses besondere Herzblut bei jedem Einzelnen dabei ist.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir beide uns ja auf die Aussagen von 2 mutmaßlich nicht ganz nüchternen Leverkusen-Fans auf dem FCK-Fanfest verlassen, die nämlich meinten, ah ja, wir fahren da jetzt mal raus aufs Fanfest von Bayer Leverkusen und gucken mal, was da los ist. Und dann dachten wir, ah ja, fahren wir doch mal mit. Und wir kommen da an und da ist nichts, nichts. Dieser Riesenplatz, es ist wirklich ein Riesenplatz, war leer, mit Ausnahme von Arbeitern oder Dixie-Klos, die schon aufgebaut wurden, einer riesigen Bühne, die auf Rock am Ring stehen könnte, von den Ausmaßen her, also Wahnsinn. aber halt nichts los. Und ich glaube, du bist dann noch zu so einem Typen, der in einem Leverkusen-Outfit vorbeigelaufen ist, hingegangen und hast gesagt, hey, Entschuldigung, sind Sie gerade auf dem Weg zum Fanfest, weil das ist hier nicht. Und der meinte nur, ja, ich weiß, das ist erst morgen.
Genau so war es. Also es war, hat dann ganz gut reingepasst, weil am Breitscheidplatz am Freitag, da war echt schon der Punk. Und es war echt eine tolle Stimmung. Also ich kann das immer nur wiederholen, es war echt beeindruckend. Und in Leverkusen halt, bei Leverkusen halt noch gar nichts, weil es halt noch nicht, weil die halt noch beim Aufbauen waren. Und am Samstag war dann tatsächlich auch gut was los. Also man darf das jetzt nicht kleinreden und die jetzt nicht so belächeln. Und trotzdem war es natürlich nicht das Gleiche, wie beim FCK los war.
Beim FCK muss man ganz klar sagen, das war ein Riesenvolksfest. Also da waren ja, das war eine Partymeile, das war eine einzige rot-weiße Partymeile. Ich erinnere mich noch daran, dass wir alle drei immer wieder mal ins Liveblog geschrieben haben, ey, hier kommen immer mehr Fans an, Wahnsinn, Wahnsinn, Hauptbahnhof ist rot, Alter, krass. Also das war echt beeindruckend.
Ich würde gerne mal wissen, wie lange die Mitarbeiter von Hertha BSC Berlin gebraucht haben, um ihre Geschäftsstelle von der FCK-Aufkleber zu reinigen, weil das war ja voll geklebt und zu, da gab es halt nichts mehr, nur lauteren Aufkleber, fand ich lustig.
Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, wobei, ja gut, die haben ja auch die Türgriffe, glaube ich, so zusammengebunden mit diesen Banderolen oder was das waren. Würde mich auch mal interessieren tatsächlich, ja. Vielleicht hört ja jemand zu und arbeitet zufälligerweise. Waren ja auch FCK-Fans aus Berlin da. Vielleicht hat er der ein oder andere Kontakte in die Geschäftsstelle der alten Dame. Was ist euch denn besonders in Erinnerung geblieben?
Wir haben gerade die ganze Zeit darüber geredet. Also was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, war dieser Breitscheidplatz und was da los war. Und Julian und ich sind ja irgendwie am Freitag ziemlich früh schon dort gewesen, als es gerade erst angefangen hat, weil wir so ein paar Stimmen einsammeln wollten, ein paar Interviews gemacht haben. Da kam dann so nach und nach. Und da waren am Anfang irgendwie nur 50 Leute versprengelt. Und dann hat es so diese Dynamik entwickelt und wurde wirklich so beeindruckend. Und diese Atmosphäre, also es ist halt schwer, immer die zu beschreiben. Ne? Wir haben die ja alle drei erlebt. Das war, wir sind ja alle davon sehr beeindruckt. Das so richtig in Worte zu fassen, ist dann manchmal schwer, weil es ja nicht nur die Masse an Leuten waren, sondern auch so diese positive Grundstimmung, die Feierlaune, Riesling-Schorle in Dosen. Also es gab so viele kleine und große spektakuläre Dinge dort.
Ich glaube, da haben wir alle drei drüber gestaunt, über diese Komponente.
Ich glaube, auch sehr viele FCK-Fans in Berlin haben sich darüber gewundert.
Da hatten wir doch die drei da, die drei, die sogar dort wohnen in Berlin, die auch nur gemeint haben, boah, Alter, keine Ahnung, noch nie gesehen, aber schmeckt.
Genau.
Ich habe mehrere Punkte persönlich. Wir haben uns ja aufgeteilt, um dem Hörer zu sagen, ihr habt die Fan in den Mittelpunkt genommen, die Fans, und ich war dann auf der sportlichen Pressekonferenz an dem Abend und da war für mich persönlich ein Highlight. Ich war noch nie so nah dran an diesem DFB-Pokal. Also wir durften ihn nicht anfassen, weil er kam mit einem Security-Menschen, der hatte weiße Handschuhe an. Er hat ihn da hingestellt und dann konnte man sich da annähern und den angucken. Und er ist schon ein schöner Kelch, der seine Geschichte hat. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Sportlich sind die Choreo, klar, das Spiel ist schnell abgehakt. Aber wenn man sieht, was die Fans da auf die Beine gestellt haben, mit wie vielen Arbeitsstunden, mit welchen Ideen. Man munkelt ja, dass die Leverkusen eine Agentur beauftragt haben, die für viel Geld eine Choreo hingelegt hat. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich glaube, schwarz-rote Fahnen sind da geschwenkt worden. Das war's dann. Und bei Laudern einfach dieser Teufel, der dann auf Europa oder weltweit eine Beachtung gewonnen hat dadurch. Und nochmal aus dem Persönlichen, die Rückfahrt ist mir auch in Erinnerung geblieben. Wir sind nämlich heimgefahren, wir drei im Auto und hatten noch Artikel zu schreiben und das WLAN hat nicht funktioniert, auch kein Hotspot vom Privathandy. Und da haben wir gedacht, okay, Deutschland 2024, Digitalisierung, wow, ja.
Und jetzt muss ich reingehen, weil wir hatten da, also die ist mir auch im Gedächtnis geblieben, eine Pause gemacht zum Essen in so einem Autohof. Ich glaube, das war in der Nähe von Erfurt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also
Halle, in der Nähe von Halle,
Michael. Okay, es war in der Nähe von Halle. Aber also das Interieur, das weiß ich noch, das habe ich nicht vergessen. Die Bedienung, also
Freundlichkeit.
Spröder Unfreundlichkeit kaum zu überbieten, die uns da irgendwie schlechte Pommes und Currywurst oder was irgendwie serviert hat und wir kurz Pause machten und dabei noch geschrieben haben und was weiß ich. Also,
in der Hoffnung, dass wir da ins Internet kommen. Ja, selbst da ging kein WLAN. Also es liegt jetzt nicht an Ostdeutschland, bestimmt nicht, aber ja, und dann sind wir da nach abends, waren wir angekommen, 8:45 und mussten dann noch schreiben, weil es dann nicht ging. Oder wir hatten dann schon vorgeschrieben, es ist noch ein System. Das sind dann so Momente, wo du denkst, ja, das könntest du auch einfacher haben.
oder das Autonavi, das einen in Offenbach in ein Parkhaus schicken möchte.
Ja.
Das
stimmt. Ja. Hier jetzt links und dann fährst du links und dann sagst du, ja, hier geht's auch ins Parkhaus. Also.
Stimmt, wir sind dann nochmal im Kreis gefahren, das Navi sagt wieder links und ich bin wieder so, Moment, nein, diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Nee, aber um aufs Finale zurückzukommen, ich muss auch sagen, die Choreografie, das war schon beeindruckend. Also das ist auch das, wenn ich immer wieder mal überlege, okay, was hast du dieses Jahr so gemacht, komme ich immer wieder auf Berlin zurück und auch immer wieder auf die Choreo tatsächlich. Also das ist auch was bei mir jetzt haften geblieben ist, aus diesem Jahr hinweg heraus.
Okay, ja, Choreografie war einmalig, kann man vielleicht nicht sagen, aber war überragend und außergewöhnlich. Und trotzdem, ich bleibe immer wieder beim Breitscheidplatz hängen, weil, wie gesagt, diese Atmosphäre, die da geherrscht hat, die wenn ich daran denke, dann spüre ich die immer noch irgendwie in mir. Das war schon sehr beeindruckend. Also wie da so eine ganze Region, und das ist ja das Außergewöhnliche beim FCK insgesamt, wenn man sich damit befasst. Und das hat man bei dem Pokalwochenende, finde ich, dann nochmal wieder gespürt. Da ist ja nicht eine Stadt, die jetzt irgendwie hinter ihrem Verein herreist, sondern es ist tatsächlich, und es ist nicht plakativ oder nicht dahergeredet, eine ganze Region, die da mit ihrem Verein zum Pokalfinale gefahren ist. Die ganze Pfalz war irgendwie auf den Beinen. Ich habe spaßhalber dann in Berlin mal gesagt, vermutlich ist da niemand mehr in der Pfalz. Also scheinbar sind die alle hier. Ne, das ist halt das Besondere, was so die Atmosphäre ausgemacht hat.
Man sagt ja, es waren über 30.000 FCK-Fans im Stadion, in der Stadt sollen noch mehr gewesen sein. Ich erinnere mich daran, ich hatte vorm Pokalfinale eine Podcastaufnahme mit der anonymen Gitarriste und da hat der Sänger Etzel gesagt, da macht sich eine mittlere Kreisstadt auf den Weg, und ich glaube, das war untertrieben.
Ja, ich weiß jetzt nicht, Marek, vielleicht weißt du es besser, wie da so die Regeln sind, ab wann eine Kreisstadt eine Großstadt und so wird, aber es wird eher dazwischen gelegen haben.
Eine Großstadt ist ab 100.000, aber so viel waren es vielleicht nicht, aber ich glaube, viel, viel weniger waren es auch nicht, weil viele ja gar nicht im Stadion waren. Wenn ihr mal, ich weiß nicht, ob ihr da mitgelaufen seid bei dem Fanmarsch, das war ja, wie lang war der Michael? Ewig lang. Und bei Leverkusener, sie sind dann in ihren Türen reingekommen und die Lauter, die sind da. Ich bin dann an diesen Eingang gekommen, wo dann noch die Olympischen Ringe da wehen oder angebracht sind. Der wollte dann nicht aufhören, dieser Fanmarsch. Also da siehst du auch, wie viele Leute dort waren und auch viele nicht im Stadion. Das Stadion war für mich zwei Drittel voll mit Lautern-Fans, ein Drittel Leverkusener. Und dann saßen sie noch in der Kneipe oder irgendwo anders. Also, boah, war schon, wie der Michael sagt, wow.
Ja, und war zu, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es irgendwelche Nachrichten gegeben hätte, von irgendwelchen Zwischenfällen, die es gegeben hätte mit Fans und Zuschauern. Also wirklich alles total friedlich und friedlich, freundlich, euphorisch war diese ganzen zweieinhalb Tage. Und das war wirklich außergewöhnlich gut.
Und selbst als es dann am Ende 0-1 aus lauterer Sicht hieß, ich stand ja dann am Tor, als die Fans nach draußen gegangen sind, und das sind auch gut ein paar weniger Leverkusener Fans als Lautern-Fans. Logischerweise als Gewinner bleibst du ein bisschen länger im Stadion. Aber auch da gab es keine Reibereien oder so irgendwas. Das ging relativ harmonisch ab. Auch finanziell hat sich dieser Ausflug nach Berlin gelohnt. Thomas Hengen hat ja jetzt bei der Jahreshauptversammlung 2024 verkündet, dass die KGA auf Aktien, also die, wo die Profiabteilung organisiert wird oder ausgegliedert ist, satt schwarze Zahlen schreibt, knapp 5 Millionen Euro plus haben sie gemacht, mit großem Anteil aus Berlin.
Ich würde sagen, Entschuldigung, Marek, also der Gewinn ist ausschließlich auf den DFB-Pokal zurückzuführen. Ne? Das sind ja unterm Strich Umsätze von 10, 11 Millionen gewesen. Da gehen natürlich auch noch Kosten weg. Aber dieser Gewinn dieses Jahr oder im Geschäftsjahr, der hat fast ausschließlich mit dem Pokal zu tun.
Und ich glaube nicht nur, dass der FCK sich gefreut hat, auch die Stadt, weil der Pachtvertrag, den der FCK mit der Stadt hat, der hat dann noch so irgendwelche Unterregularien, Ordnungen oder Abmachungen, wie man es nennen mag, dass die Stadt auch davon profitiert, und die hat, glaube ich, gut davon profitiert. Also von daher gab es mehrere lachende Personen.
Ich meine, finanziell ist ja schön und gut, aber auch irgendwie fürs Gefühl war ja Berlin auch was. Wir sind wieder wer, kann man das sagen?
Ja, also ich glaube, fürs Selbstwertgefühl nach diesem nervenaufreibenden oder nervenzehrenden Abstiegskampf war das ein wunderschöner Abschluss für viele Spieler. Als Underdog da im Pokalfinale zu stehen gegen den Doublesieger, im Nachhinein den Doublesieger, das werden die nie wieder erleben, viele von denen. Und von daher war das, glaube ich, schon, ja, auch die Pokalhistorie von Lauda. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt, wie, ich weiß nicht, wie oft die schon im Finale standen. Zweimal haben sie ja gewonnen und mehrmals im Finale. Also sie sind ja schon in Anführungszeichen ein Schwergewicht, was die Pokalgeschichte des Vereins angeht.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass sie halt zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder im Finale waren und dass sie ja eigentlich im Vorfeld gegen einen Gegner antreten mussten, von dem klar war, dass du unter normalen Umständen nicht gewinnst, das war auch ein Grund für diese Atmosphäre. Weil es ging ja nicht darum, wir wollen jetzt Pokalsieger werden, sondern es ging ja darum, wie geil, dass wir hier sind. Ne? Und das hat natürlich dann dazu beigetragen, dass die Atmosphäre so war.
Ich erinnere da an diesen einen Fangesang, der immer wieder durchkam, Bayer ist nervös. Der ist bei mir auch hängen geblieben. Gut, war im Endeffekt nicht so, aber man darf ja noch träumen. So, kommen wir zum nächsten Thema und zwar der Neuanfang.
Ein schönes Wortspiel.
Ja, du hast vorhin auch schon mal eins gebracht. Jetzt kommt hier mal wieder ein kleiner Wortwitz rein in einen Neuanfang, denn der neue Trainer heißt Markus Anfang. Er wurde ja schon kurz nach dem Finale, wenige Tage, wenige Wochen danach, als neuer Coach präsentiert. Die Stimmung war ja zu Beginn eigentlich ähnlich verhalten, wie bei Kramotz, das immer ehrlich ist, oder?
Ja, aber unberechtigt. Natürlich hat er einen Fehler begangen. Du sprichst wahrscheinlich diese Impfpass-Affäre an. Er hat dafür büßen müssen, er ist bestraft worden, ich glaube sportlich und auch vom Amtsgericht verurteilt worden. Hat die Strafe angenommen, hat sich entschuldigt und was mir hängen blieb und ich immer noch sagen muss, Respekt, er war ja bei uns Redaktionsgast mit seinem Co, Florian Junge. Und als es dann auf diese Frage kam und er dann wirklich sehr emotional und sehr gefasst gesagt hat, was im Nachhinein da noch für Folgen dran hingen, Familie, Eltern, wer alles angegangen wurde, bedroht wurde aufgrund seines Fehlers. Also da siehst du, was dahinter war und das hat ja keiner so richtig gewusst. Natürlich hat er den Fehler gemacht, aber ich finde, irgendwann ist es auch mal gut. Wenn man immer die Fritz-Walter-Werte hervorruft am FCK, Fritz Walter war immer da, gesagt, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, ohne Vorurteil und ohne und unvoreingenommen zu sein, dann muss man das ihm auch geben.
Also ich habe jetzt nicht nur die Impfaffäre, natürlich hat es da am Anfang auch mit reingespielt, aber ich hatte auch einige Stimmen im Kopf, die gesagt haben, das passt sportlich nicht. Ich meine, gut, bei Kramotzis kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, da war das Gefühl richtig, weil es halt einfach nicht funktioniert hat. Unterm Strich gesagt, deswegen musste er auch wieder gehen. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, was geklappt hat und was nicht. Aber unterm Strich muss man sagen, das Ergebnis war ja negativ oder unvorteilhaft für den FCK, weswegen er ja wieder gehen musste. Bei Anfang ist es derzeit positiv. Spielt es da auch mit rein?
Ja, also nochmal einen Schritt zurück. Als er verpflichtet wurde, war das so. Habe ich es auch so wahrgenommen, wie du es gerade gesagt hast, dass er da sehr kritisch beäugt wurde. Es hat natürlich mit dieser Impfpassfälschung zu tun. Vielleicht, dann glaube ich auch, was ich vorhin schon sagte, mit dieser Nähe, mit dieser Vergangenheit mit Thomas Heng, so dieses schon wieder und es hat schon mal nicht funktioniert. Und dann war es, ich habe dann nur gedacht bei dem Namen, dass ich ein paar Spiele von Dynamo Dresden unter ihm gesehen hatte, die ich alle total vom Spiel her sehr spannend fand, also von der Spielanlage. Das war noch ein bisschen anders, als das jetzt beim FCK macht. Also ich war da angetan, habe gedacht, okay, da kommt einer, der zumindest mal eine Idee und verfolgt die. Und gleichzeitig habe ich gedacht, naja, das ist aber auch der Trainer, der es geschafft hat, mit einem sehr, sehr, sehr guten Kader in der dritten Liga, mit Dynamo Dresden, mit 30.000 Fans im Rücken, nicht aufzusteigen. Ne? Also das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Der hat, finde ich, total attraktiven Fußball spielen lassen, aber ist mit Dynamo Dresden zweimal nicht aufgestiegen. Also so bin ich damals in diese Sache reingegangen. Ne? Und das, also beides gehört halt irgendwie zur Wahrheit dazu. Und dass es sich dann jetzt so entwickelt hat, wie es sich jetzt entwickelt hat, musste man jetzt nicht von vornherein so sehen. Ne? Das war jetzt nicht vorherzusehen zwingend.
Kann man sagen, dass sich die Meinung über Markus Anfang um 180 Grad gedreht hat?
Würde ich jetzt nicht zwingend sagen. Ich glaube, die Ergebnisse spielen für ihn. Ich meine, nach Elversberg war ja Weltuntergangsstimmung, war ja eher massiv in der Kritik gestanden, oder nicht massiv, aber in der Kritik gestanden. Und da ging es ja auch schon wieder los, die Heckenschützen, und die gibt es ja in so einem Club immer. Das sagt sowohl er hat schon von Anfang an zu Zurückhaltung, um Geduld geworben, dass es dauert, dass man in einem Traditionsverein immer in die Extreme geht. Das hat Geschäftsführer Thomas Sänger auch immer wieder betont. Und wenn es halt nicht läuft, dann suchst du dir zwei Sündenböcke oder einen. Und wenn es jetzt läuft, dann ist alles wunderbar.
Und dann kriegst du natürlich extrem Rückenwind. Und also ich finde, also es ist ja eindeutig zu sehen, dass Markus Anfang und Florian Junge, also das Trainerteam, so eine Idee hat, wie gespielt werden soll. Und man sieht das halt immer mehr. Ne? Das war jetzt im zweiten Teil der Hinrunde sportlich erfolgreich. Bedeutet ja aber auch nicht immer, dass es immer erfolgreich sein muss. Ne? Am Anfang gab es ja auch eine Serie ohne Siege. Aber du siehst, dass sich da was entwickelt und dass da irgendwie so ein Plan dahinter steckt. Das ist das eine. Und das andere ist, was mich jetzt ein bisschen von dem Trainertyp Markus Anfang überzeugt hat, ist, dass er, ich kann mich noch gut erinnern, nach diesem Spiel in Elversberg, das war Anfang Oktober, das waren 5 Spiele ohne Sieg. Und die Fans, da war wirklich schon wieder so eine Stimmung. Also die Fans haben sich so angefühlt, wie die waren richtig sauer, weil die wollten nicht nochmal so eine Saison erleben, wo es dann wirklich um alles geht. Und in dieser Phase, in den Momenten, ist Markus Anfang total klar geblieben, in dem, was er und wie er Dinge gesagt hat. Ne? Und da hat er auch, ich kann mich gut erinnern, weil ich war in Elversberg im Stadion, und dann musst du halt unangenehme Fragen beantworten, auch von Medienvertretern. Und da kommen halt ein paar Fragen, wo du vielleicht auch mal als Trainer sagen könntest, ey, was soll denn diese Frage jetzt, ne, wenn du dann emotional angefasst bist. Und er ist ja total ruhig und klar geblieben und freundlich und umgänglich. Und mit dieser mit der gleichen Herangehensweise ist er dann mit den Erfolgen auch umgegangen. Ne? Und das spricht, finde ich, dann für ihn. Und das ist eine Qualität, wenn er die beibehält, dann wird ihm das gerade bei so einem Verein wie dem FCK, was der Marek ja sagte, wo immer diese Unruhe schnell aufkommt und wo es immer so Meinungsbildner gibt, helfen.
Ich finde auch, dass Markus Anfang, wenn man das Pendel nimmt, derjenige ist, wo das Pendel in der Mitte ist. Also er schwankt weder nach ganz rechts noch nach ganz links, weil er einfach, wie der Michael sagt, als es schlecht lief, hat er nichts schön geredet, auch nichts ganz schlecht geredet. Und jetzt im Moment des Erfolges sagt er auch nicht, alles ist toll, wir ruhen uns da aus. Er findet trotzdem Kritikpunkte. Das hat er nach dem Braunschweig-Sieg gefunden, Kritikpunkt. Das hat er jetzt nach Karlsruhe auch ein bisschen in Kleinigkeiten bemängelt. Also er weiß schon, wie er das alles einzuordnen hat. Und das tut einem, glaube ich, ganz gut, dass man einen hat, der auf dem Boden der Tatsachen ist und der mit diesen Momentaufnahmen sie vielleicht ein Stück weit genießt, aber sie nicht überbewertet.
Ich würde sagen, da das nächste Thema vom Trainer eigentlich kaum zu trennen ist, gehen wir da mal direkt mal hin, nämlich wie läuft es denn? Ihr habt jetzt gesagt, dass man erkennt eine Handschrift von Markus Anfang und von Florian Junge, seinem Co-Trainer. Deswegen vielleicht gerade mal die Frage, wie sieht die denn aus?
Jetzt können wir ja mal in den Dialog gehen. Ich finde, was sagst du, Michael? Er hat ja, oder du hast ihn ja auch der dritten Liga mehrmals gesehen. Ihm wurde danach gesagt, dass er immer das 4-4-3-System spielt. Oder das 4-3-3, Entschuldigung, das 4-3-3-System. Aber vielleicht hat das beim FCK am Anfang auch ein bisschen begonnen, aber vor dem Hertha-Spiel ging es dann auf die Dreierkette. Hat er vorher auch schon immer wieder gewechselt. Aber ich glaube, seit diesem sehr offensichtlichen, dass er immer mit einer Dreier in meinen Augen beginnt, dann je nachdem, wie das System ist, in der Fünfer wechselt. Aber die Mannschaft richtet sich nach Gegner ein bisschen aus. Er gibt ihnen ja immer Möglichkeiten mit, wie er es immer betont. Aber seit dieser Umstellung läuft es. Mich würde jetzt mal interessieren, kam die von ihm aus? Wurde die im Dialog gefällt? Kam die von oben? Weil ich finde, das hast du dann so ein bisschen gemerkt, eine Veränderung. Und seitdem ja, ist es besser. Was meinst du?
Ja, klar. Also es gab so Anpassungen, was erstmal ganz normal ist. Du kommst als Trainer irgendwie neu hin, neuen Verein, Mannschaft ist komplett neu, hast eine Idee und dann ist es ja erstmal eigentlich was Gutes, eine gute Trainereigenschaft, wenn ich sage, okay, ich muss es jetzt irgendwie ein bisschen anpassen, ein bisschen adaptieren, irgendwie muss ich da was verändern, weil so wie ich es am liebsten in der Theorie gerne hätte, funktioniert sie halt nicht. Und das dann erfolgreich umzusetzen, erfolgreich anzupassen, an die Mannschaft anzupassen, das ist erstmal eine gute Trainereigenschaft, finde ich. Ich finde so grundsätzlich, unter Markus Anfang spielt der FCK aktiver. Also in allem, also du kannst ja auch den Ball nicht haben, du kannst auch verteidigen, aber das aktiv tun, indem du irgendwie ne, versuchst, den Gegner irgendwie dahin zu locken oder in diese Bereiche zu bringen, in die du ihn gerne haben möchtest, wie du verteidigen willst. Also der ganze Ansatz ist aktiver, als es vor allen Dingen dann unter Friedhelm Funkel war. Das ist so ein krasser Unterschied. Deshalb gucke ich persönlich einfach lieber zu, weil ich das spannender finde, was auf dem Platz passiert. Und was finde ich, wenn man jetzt so Markus Anfang da nochmal so mit reinnimmt, was ganz wichtig ist, er hat es geschafft, dass die Spieler das auch machen wollen. Also, dass sie genau das machen wollen, was er will. Also, die sind überzeugt davon, dass sie das jetzt machen wollen. In dem Wissen, dass es auch mal schief geht oder dass es mal nicht so gut klappt. Und das ist natürlich für einen Trainer eigentlich das Wichtigste, dass die Mannschaft oder dass die Spieler dir folgen. Das heißt dann immer so, dir folgen. Aber es geht ja darum, dass sie sagen, okay, ist eine gute Idee, will ich. Und Marek kann sich auch noch daran erinnern, vor dem Saisonstart gab es so einen Medientag, saßen wir mit Boris Tomjak auf der Ersatzbank, haben so ein Interview gemacht und hat das eigentlich so ganz einfach auf den Punkt gebracht. Das ist dann eigentlich, wenn du es hörst, ganz logisch. Er hat nämlich gesagt, ja, also das macht jetzt irgendwie schon mehr Spaß mit Markus Anfang. Das war noch vor dem ersten Saisonspiel, ne? Also wie das ausgeht, weiß er noch gar nicht. Aber der hat gesagt, natürlich macht er das mehr Spaß, weil wir haben doch als Kinder alle mit Fußball angefangen, weil wir den Ball haben wollten. Und mit Markus Anfang wollen wir mehr den Ball haben. Also eigentlich ist es ganz einfach, ne? Und auf jeden Fall hat er es geschafft, wie gesagt, die Mannschaft davon zu überzeugen, dass sie das jetzt zusammen machen. Und das ist dann auch der größte Erfolgsfaktor, glaube ich, weil die alle dasselbe wollen.
Ja, will Erfolg. Also er ist bei Köln entlassen worden, da war er Erster. In Kiel, glaube ich, war er Dritter. Und er will unbedingt in die Bundesliga. Und du siehst, du spürst ihm diesen Ehrgeiz an. Und deswegen ist der sowas von akribisch. Der ist schon morgens um 7.15 Uhr im Stadion, geht abends um 6 Uhr heim. Die Mannschaft muss 2 Stunden vor dem Trainingsbeginn im Stadion sein. Das sind Strukturen. Und er erwartet, er geht voran und er will, dass die Mannschaft ihm folgt. Und du siehst auch in der Defensive sind sie stabiler geworden. Sie lösen Situationen spielerisch, nicht nach vorne gebolzt und hinterhergerannt. Da sind Abläufe drin. Die Mannschaft, die Spieler bekommen Eigenverantwortung. Sie können dann im Spiel das System ändern. In Düsseldorf oder zu Hause gegen Magdeburg hat Daniel Hanslick die Mannschaft im Kreis zusammengerufen und gesagt, so wie das lasst ihm zugesprochen, das lasst uns das und das machen. Das wird gemacht und das ist Handschrift vom Trainerteam. Und ja, das spricht für ihn. Also ist auf alle Fälle ein anderer FCK 2024 im Herbst als im Herbst 2023, definitiv.
Jetzt das neue Jahr rückt ja auch langsam näher. Was sind denn Baustellen, die man 2025 angehen muss, eurer Meinung nach?
Ich glaube, du musst die Leistung versuchen zu konservieren, konstant zu bleiben. Ich glaube, du musst versuchen, das, was du jetzt gesetzt hast, dieses zarte Pflänzchen, das musst du pflegen und weiter ausbauen. Klar, jetzt kommt die Winterpause. Jetzt greifen ja schon Namen durch die Gegend. Sollen sie kommen, sollen sie nicht kommen? Also ich finde, das ist ein sehr, wie soll ich denn sagen, das ist kein einfaches Spiel. Ich meine, das ist jedes Jahr dasselbe. Du wirst einen Kader haben, den willst du ergänzen, den willst du schmälern. Aber jetzt hast du eine Mannschaft, die im Gerüst funktioniert. Markus Anfang sagt, am 9. Spieltag hat schon jeder Spieler seine Spielzeit bekommen. Gut, ich sage jetzt mal, Mika Haas hat nur 5 Minuten gespielt. Den rechne ich jetzt, der hat es zwar bekommen, aber jetzt nicht so viel. Spajic auch nicht. Aber du siehst, dass jeder Spieler die Lücke, die entsteht, gut ausfüllen kann. Und wenn du jetzt in der Winterpause hingehst, sagst, eine Baustelle haben wir auf der Position, wenn einer geht, klar, wird Ersatz geholt. Aber versuchst du, die Statik zu ändern? Vertraust du dem Team? Es kommen ja jetzt dann auch wieder Leute zurück, die verletzt waren. Oder sagst du, du holst einen, davon muss ich dann aber absolut überzeugt sein, dass er mich voranbringt, weil du weißt ja nicht, man, die Transferperiode geht bis zum 31. Januar, jetzt verlierst du im neuen Jahr eventuell 3 Spiele, kann durchaus passieren, muss nicht passieren. Dann stehst du dann irgendwo im Mittelfeld oder bist du dann nach Ende Januar Erster und dann brauchst du aber einen Spieler mit Perspektive, wenn du vielleicht aufsteigen solltest, weil wenn du Ende Januar alle Spiele gewinnst, dann hast du dich oben festgesetzt, da bist du zwischen 1 und 3 und dann schielst du automatisch nach oben und dann brauchst du einen, der dich ja perspektivisch nach vorne bringt. Also in der Haut von Thomas Hengen und dem technischen Direktor Heiri will ich jetzt nicht stecken, weil es sind schon gewisse Baustellen, die da sind, aber da brauchst du Fingerspitzengefühl, finde ich persönlich.
Klar, stimmt. Und also, klar ist ja auch, also am Kader wird irgendwie sich was verändern, jetzt auch im Winter, bin ich sicher. Keine Ahnung, ob da 1 oder 3 neue Leute kommen, aber mit Sicherheit wird sich was tun. Das ist ja irgendwie so eine Normalität. Ich finde, für den FCK, für das nächste halbe Jahr und darüber hinaus ist viel wichtiger, dass sich das, was jetzt so gerade so anfängt, so ein bisschen dieser Glaube, dass an diesem Weg, ne, dass man den halt auch behält und dass man die Ruhe behält, wenn sportlich weniger erfolgreiche Zeiten kommen, die kommen ja ganz automatisch. Also das ist wirklich in der zweiten Liga, ist ja keine Floskel, das ist wirklich alles hauteng. Das kann immer mal auch andersrum ausgehen. Und wenn der Verein und also diese gesamte Führungsstruktur es mehr schafft, nicht so emotional in Ausschlägen zu reagieren, wenn, ne? Das war in der Vergangenheit, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem. Wenn sie das schaffen, das wäre für die Entwicklung des Vereins das Wichtigste. Ne? Dass sie dann, weil sie haben jetzt wirklich, finde ich, eine ganz spannende, gute Basis gelegt. Oder es wurde eine gelegt. Und jetzt nicht sofort wieder anfangen, alles in Frage zu stellen, wenn mal irgendwie, wenn du mal 4 Spiele verlierst. Das kann passieren. Also es hätte ja auch in dieser guten Phase, die der FCK hatte, wenn du jedes einzelne Spiel siehst, dann haben die ja nicht jedes einzelne Spiel total souverän, unangefochten gewonnen, sondern das kann auch alles anders ausgehen. Genauso wie die Spiele bis Elversberg oder vor Elversberg, da kannst du auch sagen, das eine oder andere Spiel, ne, das kann auch anders ausgehen. Dass du einfach die Ruhe hast und den Gesamtblick behältst. Wenn der FCK das schafft, hat er natürlich jetzt gerade mit diesem Fundament und was wir vorhin hatten mit der Region und was da mittlerweile bei den Heimspielen wieder los ist, das hat sich, glaube ich, auch nochmal entwickelt im letzten halben Jahr. Also da sind jetzt immer 40.000, 45.000 Leute im Stadion. Das war ja vor einem Dreivierteljahr ja auch nochmal ein bisschen anders. Da waren auch mal in Anführungszeichen nur 35.000 da. Also das ist schon jetzt nochmal eine Entwicklung. Also das ist ein richtiger kleiner Boom, finde ich.
Eine Baustelle wird auch sein, wie stellst du dich für die Zukunft auf? Wie gewinnst du neue Einnahmequellen? Du kannst den Zuschauerschnitt nicht maximal erhöhen, weil von den 49.000 müssen ja 10% Karten an die Gästefans gehen und der Heimblock ist ja meistens ausverkauft. Beispielsweise gegen Braunschweig gab es keine Heimkarten mehr, nur auch die Gästefans und die waren nur zur Hälfte gefüllt. Wie Thomas Heng gesagt hat in einem Gespräch in der Medienrunde, ist die Hospitality, also die VIP-Räume sind ausverkauft, da gibt es Wartelisten, da kannst du kein Geld mehr einnehmen. Du kannst jetzt eigentlich nur Geld einnehmen, wie viele andere Vereine auch machen, indem du Spieler ausbildest und die Spieler dann Gewinn bringen, möglichst verkaufst. Und da musst du dann ins NLZ investieren. Sie wollen ja ein Stadion bauen. Und wenn sie in die Bundesliga aufsteigen sollten, irgendwann mal, musst du ja auch für das NLZ gewisse Anforderungen erfüllen. Und die hat der FCK nicht mehr momentan. Und deswegen, glaube ich, gehört auch so ein Stadion dazu für einen Bundesligisten. Und daher schielen sie schon drauf, weil das dauert ja auch 4-5 Jahre, je nachdem, wie schnell so eine Genehmigung erteilt wird und wie schnell das gebaut wird. Also da ist in meinen Augen der Zukunftssektor NLZ, dort auch Personal finden. Michael kennt es auch von anderen Vereinen. Hast du Betreuer in dem Nachwuchsleistungszentrum, die Spieler, die vielleicht weiter wegkommen aus dem Ausland sogar, die dann betreut werden, die eine Hand haben, der sich um sie kümmert, wenn sie alleine hier sind in jungen Jahren ohne Eltern? Meines Wissens gibt es sowas nicht beim FCK. Das ist für mich noch eine Quelle, wo du Geld verdienen kannst, wo du ausbauen musst. Aber du musst halt sehen, im ersten Moment bringt es kein Geld. Da kostet erstmal Geld, diese Person und diese Sachen. Das sind ja dann materielle Werte, nicht die Beine, in die du investierst. Und das Geld verdient im Endeffekt der Erfolg, die Mannschaft. Wenn die performt, gibt es mehr Geld. Wenn die nicht performen, haben sie weniger Geld. Aber das sind ja Fundamente, die dann auf lange Frist sich auszahlen werden. Und das sind so Baustellen, die nicht sichtbar sind im ersten Moment. Aber ich glaube, dass die fundamental wichtig sind für die große Zukunft.
Dann sind wir so langsam am Ende. Wie könnte man eine Rückblickfolge besser abschließen als mit einem Ausblick? Denkt man, denn wir haben noch einen Punkt. Der wichtigste Punkt fast sogar, nämlich der Teufel des Jahres. Marek, verdreht die Augen.
Ich überlege. Kann man auch mehrere nennen?
Nee, das wär ja zu einfach. Ich habe auch nämlich lange überlegt und habe irgendwie 2, 3. Aber ich muss mich auf einen festlegen. Das musst du jetzt auch, Marek.
So, soll ich mal zum abwechselnden Anfang?
Oh, aber nimm nicht mir meinen weg.
Ah, oh, das wäre so toll. Das wäre so toll. Mein Teufel des Jahres ist Ragnar Ache. Michael wischt sich die Stirn. Nee, ich finde einfach Ragnar Ache, das ist einfach, muss man sagen, die Lebensversicherung gewesen für den FCK in vielen Momenten, nicht in allen, aber in vielen Momenten. Der ist einfach mit seinen Toren, die er macht, essentiell für das Spiel und hat dem Verein auch mehrmals den Popo gerettet, wenn man das so sagen kann.
Das ist sehr gut. Und da ich sozusagen 2 auf einer Höhe habe, kann mir jetzt nichts mehr passieren. Selbst wenn Marek einen von den beiden nimmt.
Dann Marek, mach doch mal. Bring mir mal Michael in den Schwitzen.
Ich bin jetzt Spielfelder, aber ich habe 1A, 1B.
Aber wenn es jetzt die beiden sind.
Nein. 1A, Gott hab ihn seliges Peter Miete, weil es ein Mensch war, der hat sich so für diesen Verein aufgerieben und es war halt tragisch. Deswegen ist es für mich Teufel Nummer 1a. Und 1b, muss ich sagen, ist Enis Hayri, weil alle über ihn schimpfen. Aber Enis Hayri, wenn man gegen Braunschweig schaut und jetzt, waren 9 der Spieler, die auf dem Platz standen, wurden von ihm geholt. Und das ist Respekt und da hat er gutes Händchen bewiesen. Und auf dieses ganze Jahr gesehen, muss ich sagen, ist das mein Teufel 1b.
Schön. Genau. Finde ich beide von dir super. Gerade auch bei Enis Hayri finde ich es schön, dass du ihn jetzt ausgewählt hast. Ich habe ihn ja nicht ausgewählt, weil ich es immer gut finde, wenn Leute, die, ich nenne es jetzt mal Straßenjargon, viel auf die Fresse kriegen, dass die dann auch mal Lob abkriegen, wenn es auch mal sein muss. Er hat ja viel Kritik einstecken müssen, zum Teil auch zu Recht. Letztes Jahr war die Personalpolitik nicht so gut. Dieses Jahr ist sie gelungen und dann ist es schön, dass er dann auch mal sozusagen das Lob abbekommt. Aber nun, jetzt habe ich das Problem, jetzt habe ich ja 2 Gleichwertige, sind beide noch da. Mein Teufel des Jahres. Und dann entscheide ich mich spontan für Julian Kral. Und zwar aus 2 Gründen. Aus dem einen, weil er, finde ich, zwar nicht so viel Tore wie Ragnar Ache schießt, aber wenn du das ganze Jahr nimmst, eigentlich so der stabilste Leistungsfaktor war in der Mannschaft. Und weil er ein Beispiel von so 2 Dreien im Kader ist, finde ich, die gewachsen sind in diesem Jahr. Also in ihrer Persönlichkeit, in ihren Leistungen. Und das finde ich halt, kann man dann rausstreichen. Und auch jetzt gerade, vielleicht aktuelles Beispiel oder jetzt gegen Eintracht Braunschweig hat er ja beim Rauslaufen so einen Fehler gemacht, der zum Gegentor geführt hat, also ganz offensichtlich war. Und ich finde gut, dass er da rausgegangen ist, auch wenn es ein Fehler war, weil er sein Spiel gerade erweitert und versucht, sein Strafraumspiel zu verbessern. Und das ist halt mal unheimlich schwer. Aber wenn du nicht rausgehst, ne, also dann kannst du dich nicht verbessern. Und wenn du rausgehst, dann hast du halt die Gefahr, dass du mal unter irgendwas durchsegelst. Viele Torhüter, auch die sehr gut bewertet sind, bleiben fast immer auf der Linie, weil dann bist du nicht so oft in der Kritik. Aber dann entschärfst du auch keine Situation. Und er geht halt Risiko ein, erweitert sein Spiel, wächst als Persönlichkeit irgendwie immer mehr. Und deswegen ist er mein Teufel des Jahres. Ganz knapp vor 1, 2 anderen, aber die bleiben jetzt bei mir.
Die bleiben jetzt geheim oder was?
Ja, jetzt. Entweder gibt es einen Teufel des Jahres oder nicht. Okay, ganz kurz, ganz knapp dahinter, um Haaresbreite ist bei mir Daniel Hanslik, weil der, was ich vorhin sagte, dieses Wachsen bei ihm so deutlich spürbar ist und weil er, finde ich, am besten für diesen Entwicklungssprung steht und für diesen Typus und für dieses, diesen Optimismus, dieses ans Team denken und so weiter, finde ich ihn, also ich glaube auch, dass Daniel Hanslik für die Erfolge des FCK viel wertvoller ist oder viel mehr Anteil daran hat, als man erstmal denkt. Weil das, was außerhalb vom Platz geschieht, er da ganz großen Einfluss hat. Entschuldigung. So, aber jetzt genug von mir.
Okay, dann haben wir ja sehr, 3,5, 1a, 1b, 3,5, deswegen Teufel des Jahres. Ist doch auch gut, finde ich.
Auch nicht schlecht. Und bevor du jetzt zu deinen Abschlussworten kommst, muss ich noch ein bisschen Kritik üben an dir, lieber Julian, weil wir machen hier eine Jahresendfolge kurz vor Weihnachten und du hast keinen Nikolaushut auf. Weißt du, hier ist keine Weihnachtsstimmung, wo wir das aufnehmen. Wir sitzen jetzt zwar in einem Sessel, das ist wirklich angenehmer als auf so einem trockenen Stuhl, aber so ein bisschen mehr Atmosphäre hättest du schaffen können. Wenn wir überlegen, irgendwann so einen Videopodcast zu machen, dann geht es so, wie das hier gerade läuft, natürlich nicht.
Vielleicht singt er jetzt ein Lied.
Okay. mit einem Weihnachtslied kannst du das natürlich alle meine Argumente ad absurdum führen.
Es ist leider ein Nikolauslied. Lasst uns froh und munter sein und uns über den FCK erfreuen. Oh. Ganz schamlos geklaut von Saarbrücken. Aber es ist mir egal. Es ist mein Podcast. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und ich habe Kopfhörer auf, deswegen ist da kein Platz mehr für eine Weihnachtsmütze. Aber du hast recht. Wenn das hier mal ein Videopodcast wird, dann glaube ich, müssen wir uns alle 3 optisch irgendwas einfallen lassen, weil.
Richtig. Ja. Und ich habe hier auch keinen Schoko-Nikolaus oder so für mich als Dank, dass ich hier immer zur Verfügung stehe.
Ich habe hier heute Mittag.
Marek hätte auch was verdient gehabt.
Ja, okay. Da kommt noch was. Ich verrate nicht was, aber es kommt noch was. Ich habe tatsächlich was überlegt, ja. So, jetzt habe ich hochgestapelt und werde tief fallen. So, aber bevor ich später die Gabenbäume der Herren Wilkening und Nepomutzki fülle, bedanke ich mich auch da draußen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dieses Jahr uns immer wieder treu gelauscht haben, und wünsche euch allen da draußen ein wunderschönes Fest. Habt schöne Weihnachten, esst was Schönes, lasst euch beschenken oder auch nicht, wie ihr wollt. Jeder so, wie er es möchte. Und ja, wir melden uns im Januar wieder, wenn wir mal ein paar Fans noch auf 2024 zurückblicken lassen. Bis dahin, macht's gut und cum gut niver.
Auch von meiner Seite, Marek hätte es gerade mit seinem Teufel des Jahres nicht besser sagen können. Bleibt gesund, behaltet gute Laune und kommt gut ins neue Jahr.
Auch ich wünsche besinnliche Feiertage im Kreise der Familien und vor allen Dingen ganz, ganz viel Gesundheit.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.